Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre. Mit was für einer Inbrunst singt man so ein Lied? Ist das so ein bisschen vor sich daher? Oder kommt da was aus uns innen heraus mit einer Mächtigkeit und mit einem Gehalt, wo man merkt, was für ein Gott da dahinter steckt? Daher habe ich dieses Lied ausgesucht, weil ich gesagt habe, da steckt so viel Inhalt drin. Die Frage ist, wie trauen wir uns, das Lied zu singen? Wenn wir heute mit unserer Predigt Eifer für Gottes Sache und wie wir die Wut in uns überwinden können, darüber Gedanken machen. Eifer und Wut. Zum Beginn habe ich eine kleine Geschichte. Ein Kind hat die Schwierigkeit, das ist noch ein etwas kleineres Kind, dass es immer wieder, wenn Dinge nicht so laufen, wie das Kind möchte, sehr zornig wird. Und aus der Haut herausfährt und es somit sein Umfeld mitbekommt. Und der Vater sagt, ach, da müssen wir was machen, das können wir so nicht lassen. Und er hat eine Idee und er sagt, mein liebes Kind, ich gebe dir hier einen Hammer und eine Tüte voller Nägel. Immer, wenn du merkst, wie die Wut sich in dir aufstaut und du kurz vorm Platzen bist, schnapp dir einen Nagel, geh raus in den Garten und schlage einen Nagel in unseren Holzgartenzaun. Das Kind ist ein bisschen verwundert, sagt, okay. So schlägt das Kind am ersten Tag 30 Nägel in den Gartenzaun. Und merkt, irgendwie wäre es doch besser und vor allem nicht so anstrengend, wenn es lernen würde, mit der Wut besser umzugehen. So sind es am nächsten Tag schon keine 30 mehr, sondern ein paar weniger. Und so werden es immer weniger, bis nach einigen Tagen das Kind zum Vater kommt und sagt, heute habe ich es geschafft, keinen Nagel in den Zaun schlagen zu müssen. Der Vater sagt, wow, super, ich freue mich. Ab jetzt darfst du bei jedem Tag, wo du keinen Nagel hineinschlagen musst, darfst du einen Nagel wieder herausziehen. Das Kind denkt, oh, das ist ja genauso anstrengend. So dauert es Monate, bis immer mal wieder ein Nagel herausgezogen wird, auch mal wieder noch einer dazukommt. Aber das Kind irgendwann ganz stolz zum Vater kommt und sagt, alle Nägel sind wieder raus aus diesem Holzgartenzaun. Und der Vater sagt, ja, dann lass uns mal rausgehen. Sie schauen sich den Gartenzaun an und er lobt das Kind nochmal und sagt, super, richtig gut. Es ist kein Nagel mehr drin, aber siehst du diese Löcher in diesem Gartenzaun? Siehst du, es ist nicht mehr der alte Zaun. Da sind Spuren darauf hinterlassen worden. Und so, wie diese Spuren in diesem Gartenzaun sind, so sind es auch immer wieder Narben auf anderen Personen, denen wir mit Wut begegnet sind, weil das hat Narben hinterlassen. Wut ist zerstörerisch. Wut macht etwas kaputt. Das ist das, den Blick, den wir auf Wut haben. Dass in uns sich sowas aufbaut, dass es auf einmal so aus uns herausplatzt. Und dann vielleicht auch manchmal über das Ziel hinausschießt. Dann es beim anderen ganz anders ankommt, wie das wir denken. Der gar nicht davon Bescheid weiß, was hier eigentlich passiert. Das ist ganz häufig unser Bild von Wut. Doch Wut kann eigentlich auch positiv sein.
Das Positive an Wut ist, dass Kraft freigesetzt wird.
Dass etwas passiert. Dass etwas vorangebracht wird.
So schreibt Luther: Ich arbeite nie besser als durch Zorn inspiriert. Wenn ich zornig bin, kann ich besser schreiben, besser beten, besser predigen, da mein Geist schneller arbeitet. Mein Verstand geschärft ist und alle weltlichen Sorgen und Versuchungen dahingefahren sind. Ich glaube, das Positive an Wut nehmen wir ganz selten mit dem Blick. Weil Wut einfach in unserem Sprachgebrauch vor allem das Negative im Blick hat. Das Zerstörerische, das Kaputtmachende. Doch wir sollten heute Morgen auch die anderen Dinge mit beleuchten. Richtet sich Wut nämlich gegen Böses oder bringt Wut sich für Gerechtigkeit ein, dann merken wir auf einmal, Wut kann auch etwas Positives sein. So heißt es in der Überschrift: Eifer für Gottes Sache, wie wir die Wut in uns überwinden können. Eifer für Gottes Sache. Also so ein bisschen versucht, das Positive von Wut, und das nennen wir häufig Eifer, dass wir das einsetzen. Die Kraft, das, was Luther schreibt, für Gottes Sache einzusetzen. Dann nennen wir es halt nicht Wut, positive Wut, sondern gerne Eifer. Denn Eifer, da gibt es auch negative Schlagrichtungen von Eifer. Es gibt einen falschen Eifer. Den sieht man häufig bei anderen, wo man sagt, toll, dass du dich einsetzt, aber das bräuchte es eigentlich gar nicht. Das erkennt man an sich selber so schlecht. Aber bei anderen sieht man das immer ziemlich deutlich. Oder es gibt einen Übereifer. Ja, ein bisschen weniger würde es auch tun. Doch häufig sehen wir Eifer eher als was Positives und Wut stark negativ geprägt. Wir Christen, wir Pietisten tragen da manchmal schwer daran. Weil was macht Jesus auch aus uns? Liebe und freundliche Menschen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und am besten auch noch das ganze Jahr. Und deswegen fällt es uns so schwierig, auch über das Thema Wut und positive Wut nachzudenken. Deswegen fällt es uns so schwierig, diesen Bibeltext von heute Morgen. Jesus, was machst du da eigentlich? Könntest du denn nicht mit den Leuten reden? Auf den Mund bist du doch sonst auch nicht gefallen. Das ist das, wo ich heute Morgen auch nochmal mit hineinbringen möchte. Dieser Gedanke, ob wir Christen nicht manchmal zu lieb erzogen sind? Ob darunter manchmal das leidet, dass wir Dinge nicht genug vorwärts bringen? Weil die positive Wut darunter leidet? Wenn ich Eifer sage, dann wird es schon wieder abgeschwächt, weil Eifer haben wir ja alle irgendwie ein bisschen. Vor einigen Jahren kam ein Buch auf den Markt. Das heißt Der ungezähmte Messias. Es nimmt nochmal die Stellen des Neuen Testamentes, der Evangelium, mit den Blick, wo dieser Jesus ein bisschen kantiger daherkommt. Und beleuchtet die nochmal. Da heißt es: Und wenn er zornig wurde, zitterten seine Widersacher. Mit offenen Armen nimmt er jeden an, der ihn sucht. Jesus hat sich kein bisschen verändert, der ungezähmte Messias. Und wenn er zornig wurde, zitterten seine Widersacher. Ich glaube, diesen Blick dürfen wir nicht außer Acht lassen.
Es gibt andere Autoren, die sagen, dadurch, dass unsere Kinderarbeit sehr weiblich geprägt ist, kommt da viel mehr dieses nette, liebe, freundliche heraus. Wo sind die Männer, die Kindergottesdienst machen, wo es auch heiß hergeht? Vielleicht würde das in der Prägung von manchen Jungs und vielleicht auch von manchen Mädels noch ein bisschen was verändert. Dieses Ungezähmte, dieses Kantige, dieses Aufstehen dürfen für Recht. Vorhin haben wir es im Bericht gehört vom Marsch des Lebens. Da wird es ungemütlich, da muss man aufstehen, da muss man aushalten. Doch, lassen Sie uns in den Bibeltext schauen. Johannes 2, die Verse 13 bis 17. Ich lese mal nochmal die ersten beiden Verse vor. Da heißt es, und das Passafest der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder und Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Im Tempel, der Tempel war sehr groß. Der Tempel, die ganze Tempelanlage war ein Fünftel von Jerusalem. Deswegen ist hiermit nicht die Belagerung des ganzen Tempels, auch nicht des Allerheiligsten gemeint, sondern des Vorhofs der Fremden, der Heiden, der Besucher, die nicht zu Gottes Volk gehört haben. An diesem Ort, am äußersten Ring des Tempels, war es so, dass sich einige Händler niedergesetzt haben. Eigentlich eine ziemlich praktische Sache. Denn wenn man nach Jerusalem kam, vor allem wenn man von weit her gereist kam, um Gott zu opfern, was vor allem auch am Passafest sehr viel passiert ist, das ganze Volk da kam, dann war es nötig, dass man Gott opfert, dass man laut Gesetz ein reines Opfertier mitbringt, ein tadelloses Opfertier und dass man das vor Gott bringen kann. Je nachdem, wie viel Geld man hat, je nach Opfer waren es auch unterschiedliche Tiere. Deswegen eigentlich ziemlich praktisch. Direkt beim Tempel die Zoohandlung zu haben, einkaufen zu können, nur das Geld mitnehmen zu müssen und nicht die Ziege über hunderte Kilometer mitschleifen zu müssen, um dann auch das Opfer vor Gott bringen zu können. Und es musste Tempelsteuer gezahlt werden. Tempelsteuer nach 2. Mose 30 musste in tyrischer Währung gezahlt werden. Deswegen brauchte es Wechsler, die, weil vor allem in griechischer und in römischer Währung bezahlt wurde, die das Geld gewechselt haben, denn Gesetz Gottes war einzuhalten und deswegen brauchte es ja diese Dienstleistung, diesen Service, dass im Tempel hier überhaupt die Vorschriften eingehalten werden konnten. Aber daraus ist ein bisschen was entstanden, nämlich die Haupteinnahmequelle der Stadt. In diesem Vorhof hat sich so ein Ereignis hat dort stattgefunden, dass dort im Tempel, im Vorhof, am meisten Geld der ganzen Stadt umgesetzt wurde. Mit sehr hohen Wechselgebühren, die immer gestiegen sind. Mit dem, dass die Händler sich darum bemüht haben, viele Tiere zu verkaufen, so gibt es einen Bericht eines Verkäufers, der vor dem Passafest 3000 Ziegen auf diesen Vorhof geparkt, sagte Klaus, versucht hat zu treiben, um die dann dort auch zu verkaufen. Also ich vermute, der Bedarf war da. Aber wir wollen reinschauen, wo das Problem lag. So lesen wir weiter in Vers 15 und Vers 16. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zu einem Kaufhaus. Jesus nimmt einige Stricke, die man sonst den Tieren umgebunden hat, um sie hineinzuführen und opfern zu können. Vermutlich bindet er sie zusammen und macht daraus eine sogenannte Geißel, schwingt die umher. Und ich stelle es mir so vor, brüllt umher und wirbelt das Ding und jagt die Leute raus. Voller Wut. Wo er hier was anprangert, wo er sagt, das, was hier läuft, das soll nicht in meines Vaters Haus passieren. Denn wozu kommt ihr hierher? Um meinem Vater zu begegnen und Opfer zu bringen und nicht, dass hier Handel getrieben wird. Wozu kommen die Heiden hierher, die nicht zum Volk gehören, um zu beten? Glaubt ihr, in diesem Vorhof war es noch möglich zu beten? Ruhe zu haben, Konzentration zu haben auf Gott? Macht nicht meines Vaters Haus zu einem Kaufhaus. So gibt es einige Ankündigungen im Alten Testament, die darauf schon uns ein Licht zeigen. So heißt es in Malachi 3, in den ersten drei Versen. Dann wird der Herr, den ihr sucht, unverhofft in seinen Tempel kommen. Der Bote des Bundes, auf den ihr sehnsüchtig wartet, kommt, spricht der Herr, der Allmächtige. Doch wer wird es ertragen, wenn er kommt? Wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn er wird sein wie das Feuer im Schmelzofen oder wie die Lauge, die man zum Waschen benutzt. Er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Er wird die Leviten reinigen und sie läutern wie Gold und Silber, sodass sie dem Herrn Opfer bringen, die ihm gefallen. So gibt es weitere prophetische Ankündigungen in Zacharja 14, in Hosea 9, wo es darum geht, dass Jesus kommt, um zu reinigen. Und alle Ausleger sind sich einig, dass mit diese Geschichte gemeint ist. Diese Geschichte der Tempelreinigung. Dem, dass Jesus im Tempel hergeht und klar zum Ausdruck bringt, was hier falsch läuft. Nicht, ich hätte mal was anzusagen, ich bin nicht so ganz zufrieden mit, sondern mit dieser Wut, das hinauszulassen, weil er nicht anders kann. Weil er sagt, es läuft hier grundlegend falsch. Mit dem, weil er was ändern möchte. Und nicht nur sagt, ach, wäre vielleicht ganz nett. Das ist das, was leider häufig passiert, wenn man ganz lieb und ganz nett ist. Dann kommt eigentlich das Wichtige nicht heraus, nicht zum Tragen. Dann kommt es nicht zur Veränderung. Dann verläuft es sich im Sand. Diese Wut, dieser positive Eifer, der verändert, der bringt was vorwärts. Das Interessante ist, diese Geschichte, die passiert mehrfach. Diese Tempelreinigung passiert nicht nur einmal, sondern, ich habe eine kleine Übersicht mitgemacht, diese Tempelreinigung, unten steht Johannes 2, Vers 13 bis 17, das ist unser Predigttext, auch nochmal ein Bild, wo Jesus die Taubenkäfige aufreißt. Das ist ganz am Anfang seines Wirkens. Diese Geschichte steht direkt nach dem ersten Wunder Jesu, der Hochzeit zu Kana. Oben links stehen die Synoptiker, Matthäus, Markus, Lukas. Und in diesen drei Evangelien ist die Geschichte nochmal geschrieben. Diese Geschichte nochmal, aber ganz am Ende des Wirkens von Jesu. Und zwar ist Jesus auf dem Esel nach Jerusalem eingeritten. Alle haben Hosianna gerufen. Alle haben Palmzweige und Kleider auf den Boden gelegt. Und haben gesagt, unser König kommt. Er ist derjenige, der uns von den Römern befreit. Darauf haben sie sich gefreut. Die nächste Sache, was Jesus macht, ist, er geht in den Tempel. Er geht in den Tempel, geht zu diesen Wechslern, geht zu diesen Händlern und sagt, macht nicht meines Vaters Haus zu einer Räuberhöhle. Es sind ein bisschen andere Umstände, die Jesus hier 2 Jahre später nochmal anprangert. Aber sie sind zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt passiert. Wo Jesus hier auf die Leute zugeht und klar zum Ausdruck bringt, dass so wie sie im Tempel umgehen, dass das nicht geht. Der Abschluss dieser Geschichte in Markus vor allem, da kommt es am deutlichsten heraus, da heißt es in Vers 18, dass die Pharisäer ab hier den Entschluss gefasst haben, dass sie schauen, wie sie Jesus umbringen können. Er geht nach Galiläa, kommt kurze Zeit später wieder zurück. Eine Woche später ist er wieder am Kreuz vorzufinden. Hier ist es ganz interessant, in unserem Predigttext dieser Vers 17. Denn in diesem Vers 17, da heißt es, seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht. Sie kannten sich im Wort Gottes sehr gut aus. In Psalm 69, Vers 10 heißt es, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Andere Bibelübersetzungen schreiben hier, der Eifer um dein Haus wird mich umbringen. Das ist das, was daraus passiert ist. Aus dieser Wut, wo Jesus sagt, das kann so nicht weitergehen. Wir gehen hier am Eigentlichen vorbei. Bin ich der Einzige, der das hier wahrnimmt oder was ist hier los? Das müssen die Leute hören, dass was geändert werden kann. Und das lässt er raus. Und sagt es ganz deutlich. Und schreckt nicht zurück, das den Pharisäern und des Obersten der Gemeinde zu sagen. Ihr seid verantwortlich für das Volk und ihr seid hier auf einem falschen Weg unterwegs. Korrigiert euch. Und das bringt ihn so außer Fassung, dass er hier das so deutlich rausbringt. In der Schriftlesung haben wir gelesen, dass die Pharisäer ihn fragen, das folgt dann danach ab Vers 18, zeig du uns, warum du hier so auftreten darfst. Was? Wer gibt dir hier die Erlaubnis? Und Jesus auf ein ganz wichtiges Bild anspielt und sagt, reiß den Tempel ab, ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Das ist das Evangelium, die erlösende Botschaft. Wo Jesus sagt, das ist toll, was ihr hier macht. Das Problem ist, ihr habt nur nicht verstanden, was ihr hier macht. Weil euch geht's viel mehr um einen Handel und um ein wildes Treiben und Gemeinschaft, aber nicht, dass ihr in den Tempel kommt, um zu opfern und mir zu begegnen. Wie wollt ihr denn kapieren, dass ich eigentlich das Bild des Tempels bin? Dass ich der Mittler bin, nicht dieser prachtvolle Tempel, nicht diese Opfertiere, nicht dieses Blut dieser Tiere, sondern ich, Gottes Sohn. Ich bau den Tempel in 3 Tagen, in den 3 Tagen der Kreuzigung und der Auferstehung wieder auf. Und die Verantwortlichen, sie lachen los und sagen, wer bist du denn? 46 Jahre Bauzeit für diesen Tempel und du alleine möchtest in 3 Tagen wieder aufbauen. Das ist dieses große Bild, Und da heißt es im Bibeltext dann, die Jünger erinnern sich nach der Auferstehung daran und kapieren es, was Jesus hier sagt. Dieser Psalm 69, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Vor 2 Wochen hatten wir Missionssonntag. Und der Prediger hat uns dazu aufgefordert und hat gesagt, lasst uns von ganzem Herzen diesem Jesus nachfolgen. Ich muss euch aber eins sagen, wenn ihr das tut, ihr werdet Schwierigkeiten bekommen. Mit ganzem Eifer, mit aller Kraft. Das war die Aufforderung vor 2 Wochen. Und dem möchte ich mich anschließen. Jesus leidenschaftlich nachzufolgen. Und Leidenschaft, das ist ein anderes Wort, das hier sehr, sehr gut hineinpasst. Das schafft aber auch Leiden und Schwierigkeiten. In Matthäus 16, Vers 25 heißt es, wer versucht, sein Leben zu behalten, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt. Wenn seinem Leben für mich ganz nacheifert, der in positiver Wut alles gibt, der wird wahres Leben finden. So viel zum Bibeltext. Doch was bedeutet das für uns? Was kann hier Praktisches daraus passieren? Eifer für Gottes Sache und wie wir die Wut in uns überwinden. Ich habe das ganz bewusst mit aufgenommen, dass Eifer positive und negative Seiten haben kann und Wut auch. Das führt ein bisschen über diese Überschrift hinaus. Aber wenn wir nur von Eifer sprechen, das ist zu schwach. Da fehlt das Drängen, das Vorwärtskommen, das was bewegen zu können. Vor allem nicht nur wir sollen was bewegen, sondern Gott soll durch uns was bewegen. Und immer dann, wenn wir denken, das schaffe ich, dann ist es viel zu klein gedacht, weil Gott möchte viel Größeres durch uns schaffen. Die erste Überschrift, Wut, was den Eifer für Gottes Sache schwinden lässt. Ich erlebe das bei mir und auch immer wieder hier in der Gemeinde. Es gibt Dinge, wo der Eifer für Gottes Sache verloren geht. Manchmal ist es, dass wir viel zu passiv sind. Nicht dann aufstehen, wenn wir merken, hier hätten wir aufstehen sollen, nicht den Mut haben. Manchmal fehlen uns die Worte. Dann ist es nötig, danach aufzustehen. Eifrig zu sein für Gott. Uns einzusetzen und was bewegen zu können, obwohl wir sagen, dann wird es auch schwierig für mich. Aber Gott beruft uns dazu, für ihn einen Unterschied zu machen. Und das braucht Eifer. Das braucht noch viel mehr diese positive Wut, diesen Antrieb, was zu verändern. Eine Situation von jemand anders zu verändern. Für Gerechtigkeit einzustehen, für die Wahrheit einzustehen. Leider werfen wir aber auch viel zu oft Dinge einfach dahin und laufen weg und sagen, jetzt habe ich lang genug gekämpft, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt gehe ich, jetzt reicht's mir, jetzt kämpfe ich nicht mehr weiter. Das lässt den Eifer auf einmal ganz schnell schwinden. Dann ist vorbei, dann bin ich hier raus und dann ist gut. Dahinwerfen, das war's. Das Dahinwerfen kann äußerlich passieren, kann aber genauso auch innerlich passieren. Und ich glaube, das Innerliche ist gefährlicher. Oder in der Wut stehen bleiben. Nicht in der positiven Wut, sondern in der negativen Wut, in der zerstörerischen Wut. Den anderen zu verletzen. Weil dann ist es auch kein Eifer. Eifer hat das Positive im Blick.
Negative Wut ist nichts Gutes, das zerstört. Und darin sollte man nicht stehen bleiben. Der zweite Punkt, Umgang mit Wut, damit dieser auch zu Eifer wird. Also ich kenne das häufig bei mir, dass ich dann so innere Anfälle habe. Manchmal schaffe ich sogar, dass sie nach außen hin nicht so sichtbar sind. Ich glaube, wir brauchen immer wieder andere Leute, die uns dabei helfen, das zu kanalisieren, das zu reflektieren und das nicht nur einfach stehen zu lassen, sondern unser Zielblick muss sein, dass Wut, negative Wut zu positiver Wut wird, dass negative Wut zu Eifer wird, der was vorwärts bringt. Im Umgang mit meinen Kindern gibt es da manchmal so die ganz einfache Sache, dass es gut ist, manchmal kurz Hände waschen zu gehen. Aus einer Situation rauszugehen, zu merken, ich gehe schnell Hände waschen, das dauert nicht länger als eine halbe Minute. Geschwind nochmal zwei Sachen denken zu können und dann zu merken, jetzt kann ich anders darauf reagieren. Jetzt reagiere ich nicht in einer Wut, in einer Trotzreaktion und einem schnellen. Vielleicht wäre das was, das mitzunehmen, dass ihr in einer Situation mal Hände waschen gehen müsst. Wahrscheinlich sieht es anders aus bei euch. Aber für mich ist das so ein Ding, wo ich merke, gerade zu Hause, gerade in dem im Umgang mit meinen drei kleinen Mädels, wo manche Situationen da sind, ist es manchmal ein ganz gutes Mittel, zu sagen, ich muss schon Hände waschen gehen. Und das zu übertragen, was das bedeutet in große Situationen, das ist wichtig. Vielleicht ist es aber auch wichtig, dass ihr sagt, ey, ich habe das gar nicht im Griff. Das bringt nichts, mit jemand anders, mit einem Rechenschaftspartner darüber zu reden, Hände waschen zu gehen. Vielleicht ist es auch so weit, dass ihr sagt, nee, ich brauche da schon professionellere Hilfe. Dann sage ich, geh die Sache an. Weil zerstörerische Wut zerstört nicht nur den anderen, sondern auch dich selber. Damit Wut zu Eifer wird, damit ich mich in ungerechten Situationen für andere, für Schwächere, die sich nicht einsetzen können, einsetze und einen Unterschied mache. Eifer für Gottes Sache, letzter Punkt, und nicht für meine Sache. Ich glaube, das ist mit der schwierigste Punkt. Vor allem, wenn wir es immer geistlich verpacken. Dann kann eigentlich meine Sache ich ganz toll als Gottes Sache verkaufen. Und jeder stimmt mir ja noch zu, weil ich habe noch eine geistliche Begründung. Wir sollen uns einsetzen für Gottes Sache. Ich finde es hochinteressant, mit Leuten über Dinge zu sprechen und ihnen die Frage zu stellen, zu sagen, wo fangen deine Augen das Leuchten an? Erzähl mir mal 5 Sätze drüber. Und dann passiert das auch immer. Dann fangen sie auf einmal an und erzählen eine Geschichte, was sie mal erlebt haben, was sie gemacht haben, was ihr Hobby ist. Dieser Eifer sollen wir einbringen für Gottes Sache. Diese positive Wut sollen wir nutzen, diese Ressourcen, diese Kraft, um uns einzusetzen für Gottes Sache. Wir gehen nochmal zurück zu unserem Gartenzaun. Wir stehen dort an dem Holzzaun, der keine Nägel mehr drin hat, aber wo ziemlich viele Löcher noch zu sehen sind. Diese hässlichen und zerstörerischen Löcher kennen wir doch alle. Doch Gott möchte nicht, dass wir hier stehen bleiben. Gott möchte, dass wir einen eifrigen Unterschied für ihn machen. Dass wir uns für ihn und für seine Sache einsetzen. Und dass wir uns für seine Ziele mit unserer ganzen Kraft einsetzen. Amen.
Wir singen jetzt zusammen aus dem grünen Liederbuch die Nummer 123, Jesus Christus herrscht als König.